Skepsis, tragische Geschichte und weiter als gedacht. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Eine Woche ist rum, Lena und ich sitzen wieder hier. Wir erzählen von dieser Woche, von dem, was wir erlebt haben. Kein Skript, einfach nur du und ich, Lena.
Ja.
Die anderen dürfen zuhören. Wie war deine Woche, wie war meine Woche? Herausforderungen, unglaubliche Geschichten, ich habe ein bisschen was dabei. Aber Lena, lass uns mal anfangen. Vor ein paar Tagen hat unser Sohnemann sowas was Witziges gesagt. Und vielleicht kann ich dir mal diese Frage stellen und du kannst die Geschichte dazu erzählen. Die Frage war, wie heißt der Ort, an dem sich alle kennen?
Naja, das war, glaube ich, so, dass eines unserer anderen Kinder gesagt hat, er hatte gesagt, wir waren doch mal wo. Weißt du noch, das ist so ein Ort, da kennen sich alle. Und dann hat eins der anderen Kinder direkt rausposaunt, das ist Schäfflens. Ich glaube, es war die Mila dann. Also das ist was, wie Schäfflens hier bei unseren Kindern verankert ist. Das ist der Ort, wo sich alle kennen. Woraufhin ich der lieben Heidi eine Nachricht geschrieben habe, weil ich es ihr natürlich gleich erzählen musste. Und sie hat mir dann zurückgeschrieben, ja, voll gut und wie es ihnen geht und so weiter. Und liebe Grüße aus dem Ort, wo sich ganz viele kennen.
Ja, das hat schon sowas und manchmal denke ich mir, das kann man so als Städter irgendwie gar nicht nachvollziehen, wenn man in der Stadt groß geworden ist. Wir haben ja hier Missionare, die kommen aus Hamburg. Ich meine, Stadt Hamburg.
Oder Berlin.
Oder Berlin, ja. Also aus der Großstadt. Und die kennen dieses Leben irgendwie nur aus der Großstadt. Ich meine, unser einer, wir sind in Moosbach auch in der Stadt groß geworden. Natürlich hat auch nicht jeder jeden gekannt. Aber in meinem Viertel in Diedesheim, da kannte ich dann schon einige. Und wenn du dann aber in den Odenwald fährst und dann so Familien besuchst, die da alt eingesessen sind, also nicht Zugewanderte, sondern die schon drei Generationen, was weiß ich, da wohnen, und da der Herbert kennt da jeden. Also das ist wirklich, und ich, auch zu jedem eine Geschichte.
Es ist auch so witzig, wir haben Freunde, die, also ich habe jahrelang in Gundelsheim gelebt und wir haben Freunde, die da auch schon Ewigkeiten leben, und als deren Tochter geheiratet hat, die hat einen Berliner geheiratet, und dann kam Verwandtschaft eben angereist aus Berlin. Und hat dann, wusste nicht so recht, wohin im großen Gundelsheim, weil sie die Straße nicht gefunden haben. Das war ja auch noch vor Google und vor, Und dann haben sie am Straßenrand jemanden gefragt, ob er denn wisse, wo die und die Straße ist. Ha, nee, das wusste sie nicht, oder er, aber ich soll nochmal sagen, zu wem willst du? Und dann haben sie gesagt, ja, zu der, da musst du da hin und dann links. Und dann, die waren völlig fertig, dass das, diese Person praktisch wusste, wo die Familie mit dem Namen wohnt, aber den Straßennamen nicht kannte. Aber das ist halt, ich meine, Gundelsheim ist ja schon ein großes Dorf, aber es ist und bleibt halt ein Dorf. Und es, man idealisiert ja auch vieles, gell? Aber so, als wir das letzte Mal in Deutschland waren, dachte ich echt, warum habe ich immer gedacht, ich könnte mir nie vorstellen, auf dem Dorf zu leben. Ich meine, Moosbach ist jetzt auch nicht der Nabel der Welt, aber es ist ja dann doch schon...
Für mich war das Argument schon immer, dass das Bildungsangebot eingeschränkter auf den Dörfern ist.
Klar,
das war für mich immer das Argument. Aber ansonsten hat mir das Dorfleben auch gefallen, weil man natürlich noch mehr Platz hat wie in der Stadt. Man kennt sich, man hilft sich idealerweise auch. Und es ist doch noch ein bisschen auch eine gefühltere Freiheit. Vielleicht ist es nicht real, aber trotzdem so ein bisschen gefühlter. Ja. Und du hast so ein bisschen mehr Luft zum Atmen. Also hat auf jeden Fall seinen Vorteil.
Ja. Ich muss im Moment auch immer schmunzeln. Ich meine, es verschieben sich ja auch Dinge, ja. Also als wir jetzt dann eben in Deutschland waren das letzte Mal, dachte ich, ah ja, krass, ist doch gar nicht so wild hier auf dem Dorf. Die haben doch alles. Die haben Bäcker, die haben Edeka.
Ja, genau.
Man ist doch in 20 Minuten in der Stadt, weißt du?
Ja, es hat sich aber verschoben.
Es hat sich komplett verschoben. Wohnen. Und ich kriege im Moment immer auf Instagram so eine Werbung angezeigt von so einer digitalen Kunstschule für Kinder. Und die werben damit praktisch, der nächste Ort, wo dein Kind so ein Angebot wahrnehmen könnte, mehr als 20 Kilometer weg, dann ist doch das hier die absolut beste Möglichkeit, das online zu machen. Und ich denke mir, 20 Kilometer, ich würde 20 Kilometer fahren, um mein Kind so ein Angebot möglich zu machen. Ja, aber für die ist das praktisch das Argument, das lohnt sich ja nicht, 20 Kilometer zu fahren, um sein Kind in ein Bildungsangebot zu ermöglichen.
Es ist ja so, unser Leben hat sich insofern geändert, dass Kurawasi, dass es in Kodafasi nichts gibt, was du nicht zu Fuß erreichen kannst. Ja. Also obwohl hier 30.000 Leute leben, die leben so eng und die allermeisten leben ja in bitterer Armut. Die haben ja ein Zimmer für die ganze Familie oder mal zwei Zimmer für die ganze Familie. Das heißt, wenn man sagt 30.000, das darfst du dir nicht vorstellen, wie eine große...
Das hat jetzt nicht jeder da ein Einfamilienhaus oder einen Block mit sechs Parteien und fertig. In Mosbach
haben auch irgendwie 30.000 gewohnt, aber das ist eine ganz andere Dimension. Also ich kann...
Auch wenn man in Mosbach im Prinzip überall hinlaufen könnte, theoretisch.
Nee. Oder? Ja, du könntest schon hinlaufen, aber du wolltest deutlich länger. Also ich kann vom Ortsausgang bis zum anderen Ortsausgang, Kodawasi, kannst du laufen in, lass mich lügen, 15 Minuten locker.
Ja, also 15 je nachdem, Minuten. Wer läuft.
Ja, aber in einer Viertelstunde
bist du einmal zu Ortsschild
quer durch den Ort gelaufen. Ja. Und es gibt ja fast nichts im Ort, was du nicht innerhalb von 15 Minuten zu Fuß erreichen kannst, weil es überall Trampelpfade runtergeht und da zwischen den Häusern durch und da eine Abkürzung. Also manchmal bist du ja sogar schneller zu Fuß als mit dem Auto, ja. Und klar, dann kommt aber außerhalb der Stadtgrenze, Kurawasi, kommt dann halt einfach Niemandsland. Und bis du dann wieder in einer größeren Stadt bist, wo du dann auch wirklich sagst, hier ändert sich dann das Leben massiv, du hast Einkaufsmöglichkeiten und so weiter, das sind halt 3 Stunden. Mm. Ja? Und dazwischen drin sind halt kleine Dörfer und kleine Städtchen, so wie Kurawasi, aber jetzt nichts. Wenn du jetzt so an so eine Kunstschule denkst, dann müsste von hier aus, unsere Kinder müssten dann zum Kunstunterricht 3 Stunden nach Cusco fahren. Mm. Ja? Und das ist dann wirklich schon, ich bin ja die Strecke tatsächlich Schäfflens-Mosbach öfters gefahren, als wir letztes Jahr im Heimatdienst waren, wegen der Mila, die ja da Lokopädie-Unterricht hatte und so. Und ich habe halt auch geschmunzelt, das sind ja halt gerade 20 Minuten zum Runterkommen, gell? Und früher war so, jetzt nach Ding fahren, nach Mosbach fahren und oder nach Schäfflens fahren, von Mosbach aus.
Ja.
Auf jeden Fall der Ort, an dem sich alle kennen, ist Schäfflens.
Ja.
Ja, Lena, ich muss mal selbstkritisch über ein Thema reden. Ich weiß auch nicht. Da hadere ich mit mir selber und ich weiß aber auch nicht, wie ich es in den Griff kriege. Und da geht es um das ganz große Thema Skepsis. Ich habe die letzten Wochen einige Geschichten gehabt, wo ich sofort skeptische Gedanken gehabt habe und ich muss sagen, ich habe dem Gegenüber sowas von Unrecht getan, dass es mir echt leid tut und dass ich mir gedacht habe, wo kommt das her? Und wie kann ich es besser machen? Also das erste Mal ist mir das aufgefallen, als wir vergangene Woche zur Revision Techniker gefahren sind. Also man muss ja mit dem Auto einmal im Jahr in Peru zum TÜV und wenn man einen Neuwagen hat, dann die ersten 3 Jahre nicht. Wir hatten einen Neuwagen damals gekauft. Auch so unvorstellbar, dass man einen Neuwagen für einen Preis bekommt, wo du in Deutschland noch nicht einmal einen Gebrauchtwagen bekommst. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, 3 Jahre sind jetzt rum. Wir fahren mit diesem Ace Uno, also H1-Bus da von Hyundai. Und ich musste also zur Revision Techniker, das heißt zum TÜV. Ganz im Ernst, das Ganze ist so ein bisschen ein Spiel. Also
wie alles oder Theater. Wie vieles, ja.
Ja, wer diese Untersuchung mal mitgemacht hat, der schmunzelt schon ein bisschen. Das sind dann so austretend zusammengewurschtelte Messgeräte, die dann für 2 Sekunden in den Auspuff gesteckt werden oder dann rennt einer ums Auto einmal rum mit so einem Dezibelmesser, um einmal außen rum ums Auto zu laufen und zu gucken, ob das Auto zu laut ist und so Sachen. Also gut, die Bremse haben sie richtig getestet und ich finde, das ist auch gut so, weil die Bremsanlage wirklich auch notwendig ist, hier in den Bergen vor allen Dingen. Aber auf jeden Fall, diese Untersuchung war an vielen Stellen war das einfach nur eine Show. So, das Problem geht damit los, dass ich auf dem Heimweg an diesem Ort vorbeifahre, wo man den TÜV machen kann. Und das ist hier in Peru so, wenn ich das richtig verstehe, dass es Unternehmen gibt, die diesen Service anbieten, die halt da eine Berechtigung dazu haben. Und davon gibt es halt auch mehrere in einer Stadt. Es ist also nicht so, dass in Cusco jetzt alle zum gleichen TÜV müssen, sondern da gibt es eine Stelle, wo du diese Revisionstechniker machen kannst in der Stadt, ein bisschen außerhalb. Und da gibt es also verschiedene Orte. Und die haben auch mitunter wohl verschiedene, unterschiedliche Preise. Mhm. Wir waren also an jenem Tag da in der Werkstatt, normal die Bremsen machen lassen und geguckt, dass auch das Auto wirklich TÜV-bereit ist. Auf dem Heimweg beim TÜV vorbei, da brauchst du auch keinen Termin, sondern fährst einfach hin, die haben bis um 6 offen. So, und draußen an der Straße hängt ein großes Schild, das für Autos, also Carros Particulares, das sind wir, also so Privatfahrzeuge, diese Revision 80 Sol kostet. 80 Sol. Also 20 Euro. Darunter kommen dann noch so subspezifische Nummern, M1 kostet das, M2 das, Bus kostet das, Taxi das und so weiter. Und also verschiedenste Preise. Aber das oberste Carro Particular 80 Sol. Ich fahre also mit meinem Carro Particular, fahre ich dahin, melde mich an im Büro. Tja, da sagte sie mir, es kostet 100. So, seit 4 Jahren, jetzt werden fast 4 Jahren sind wir hier in Peru. Und es ist mir schon so oft passiert, auch vor allen Dingen auf dem Markt, dass ich übers Ohr gehauen wurde. So oft. Dass Leute falsche Preise nennen, dass Leute kurz zögern, überlegen, dir dann 30% mehr sagen. Und ich stehe also da in der Kasse und mir geht schon der Kinnladen runter und mein Kopf wird rot, weil ich mich ärgere, weil ich sage, da draußen steht 80 Sol und jetzt will der 100. Naja, dachte ich, okay, ich frage mal einen, der auch einen H1-Bus hat, den ich kenne, einen Peruaner. Ich rufe den mal an, sage mal, Walter, hör mal, was zahlst du denn für deinen H1-Bus? Und dann sagt er, 60 Sol.
Ja.
Also fast die Hälfte. Ich komme also zurück und sage zu dem, hören Sie mal, da draußen steht ein Schild. Da steht drauf 80 Sol. Da wird er schon pampig. Er sagt, nein, es sind 100 Sol. Sag ich, aber gucken Sie mal, ich habe jetzt ein Foto hier, da steht drauf. Und dann knallt er mir so den Fahrzeugbrief, würde man jetzt auf Deutsch sagen, vor so hin, das nach dem Motto so, wenn du nicht 100 zahlst, brauchst du ja gar nicht, kannst gleich wieder gehen. So, ja, total angepisst. Und dann sagt er, 80 ist für halt Kleinwagen und weil unser Bus in anderer Kategorie ist, sind es 100 Sol. Und dann lese ich dieses Schild und diese ganzen Subkategorien und dann muss ich sagen, Mist, er hat recht. Tatsächlich, sie machen Werbung und ich bin drauf reingefallen. Ja, sie sagen, Particular Caro kostet 80, ja, bin ich ja. Und dann kommt aber unten drunter, wenn es aber Kategorie M1 ist, dann sind es 100 Sol. So, ja, also gut, ich bin letzten Endes auf dieses riesengroß oben 80 hingestreben und unten klein dann aufgeführt, so, ja, bin ich drauf reingefallen. Und dann kommt weiter unten der Punkt, dass Taxifahrer nur 60 bezahlen. Also ich habe mich noch eine Minute vorher tierisch geärgert, dass der Walter mit seinem gleichen Bus wie unser 60 Sol bezahlt und ich jetzt hier 100 Sol blechen muss. Aber zu meiner Schande muss ich gestehen, er hat einfach recht gehabt. Ja, die Taxifahrer zahlen 60 und der Walter hat ein Taxi, deswegen zahlt er 60. Ich zahle 100, weil mein Auto ein großes Auto ist. Ich meine, ich habe mich da wirklich so ertappt gefühlt und gedacht, ach Benjamin, komm, ja, warum ärgerst du dich jetzt so? Oder warum bist du so skeptisch? Warum bist du so skeptisch? Naja gut, das Auto besteht natürlich, unser Auto ist top, es geht alles und wir kriegen unseren Stempel. Ich bin mir sicher, weil ich ja aus Deutschland komme, TÜV gilt für 2 Jahre. Ich kriege das Papier ausgehändigt, da steht drauf, nächste Revision in einem Jahr. Und wieder dieses Kopfkarussell, das Kopfkino. Ich denke mir, warum? Warum will er mich jetzt schon wieder in das Licht führen? Oder er? Das sind doch 2 Jahre. Wieder rufe ich den Walter an. Walter, hör mal, wenn du Revision für dein Auto bekommst. Nee, ist ein Jahr in Peru. Und ich habe mich so schlecht gefühlt. Weil ich habe innerhalb von einer halben Stunde diesem peruanischen Mann, diesem an der TÜV-Stelle, zweimal so unrecht misstraut und habe da natürlich auch zu einer, es gab jetzt keinen Streit, aber der war natürlich angepisst, weil ich ihm sozusagen unterstelle, 20 Sol so viel zu verlangen. In Wirklichkeit hatte er recht. Mit dem einen Jahr hatte er auch recht und ich dachte mir nur, ja Mensch, Wo kommt es her? Tage später kriege ich einen Anruf von meiner lieben Frau. Du hör mal, da steht jemand vor der Tür, der sagt, er bräuchte unsere Stromrechnung. Leute, habt ihr sowas schon mal gehört? Also, ihr wisst ja, wir erzählen ja da öfters mal drüber, dass wir hier zwei Häuser weiter so ein Grundstück haben, wo so ein Nachbar illegal ein Haus baut. Ja? Also, der hat dafür keine Baugenehmigung, das ist so ein Häuschen, das wächst halt ständig, weil er mal wieder Steine anschleppt. Die Tage hat er Sand bringen lassen, hat dann eine ganze LKW-Ladung Sand einfach auf die Straße gekippt, sodass man auch nicht mehr durchkam. Und so wie man das halt in Peru macht, hat den Boden aufgerissen, illegalerweise das Wasser angeschlossen. So ein Kaliber. Und jetzt steht diese Person vor der Tür und sagt, damit wir Strom bei uns bekommen, brauchen wir die Stromrechnung vom Nachbar. Leute, wie würde es euch gehen? Was sind die ersten Gedanken, die euch in den Kopf kämen? Also ihr habt ihn beobachtet, wie er illegal anfängt, ein Haus zu bauen. Ihr habt ihn beobachtet, wie er illegal eine Wasserleitung legt. Ihr habt ihn beobachtet, wie er illegalerweise die Straße blockiert, weil er eine ganze Sandladung, ein LKW, einen 40-Tonner LKW Sand einfach mitten auf die Fahrbahn kippt. Ja? Und jetzt fragt derjenige, Stromrechnung bitte. Was wären deine ersten Gedanken? Ich kann dir genau sagen, was meine ersten Gedanken waren. Warum will der meine Stromrechnung? Will der sich vielleicht illegalerweise an unseren Strom dranhängen? Will der vielleicht wissen, wie viel Strom der Nachbar braucht? Ich meine, es ist kein Geheimnis. Wir haben einen Laptop, wir haben eine Waschmaschine, wir haben einen Kühlschrank. Wir haben alleine mit diesen Stromverbrauchern, die wir im Haus haben, einen 10-mal höheren Stromverbrauch als die Nachbarschaft, die weder einen Kühlschrank noch eine Waschmaschine noch irgendwelche elektrischen Geräte hat, die nur Licht haben und die für dieses Licht ungefähr 10% von der Stromrechnung haben, die jemand hier im Ort hat, der ansonsten auch Elektrogeräte hat. Also ist der nächste Gedanke, will der wissen, welche Elektrogeräte wir haben? Wenn der die Rechnung sieht, hat der dann vielleicht, kann der dann vielleicht Rückschlüsse ziehen? Ja, laut das solche Gedanken. Naja, zu guter Letzt zieht sie einen Zettel raus und da steht das Unvorstellbare drauf. Nämlich von Elektrosur, dieser Elektroinstallations- oder dem Elektroanbieter, dem Stromanbieter.
Stromanbieter hier
vor Ort. Der eben aber auch die Stromanschlüsse macht hier. Da gibt es so einen ganzen Katalog, der zu erfüllen ist und unter anderem, bring uns bitte die Stromrechnung vom Nachbar. Und wieder denke ich mir, warum, Benjamin? Warum? Ja? So. Und dann habe ich gestern eine Geschichte erlebt, die erzähle ich nachher im Podcast. Also bleib unbedingt dran, wenn du diese Patientengeschichte erzählen willst. Und auch da geht es wieder um das Thema Misstrauen. Und ich tue mir so schwer mit diesem Thema, weil du nie weißt, ist es jetzt jemand, der es ehrlich meint? Oder wirst du mal wieder übers Ohr gehauen? Und es ist natürlich umso schlimmer, umso näher du an Touri-Zentren kommst hier in Peru, denn da wirst du wirklich, also wirklich massiv übers Ohr gehauen. Massiv. Mhm. Also da reden wir manchmal von 3-4-fachen Preisen, ja, wenn du jetzt als Einheimischer was bezahlst. Und ja, Lena, wie geht dir das? Wie gehst du damit um? Und vor allen Dingen, wie kann ich dieses Misstrauen auch so auf ein gewisses Niveau runterbringen, dass das irgendwie nicht überall gleich das Böse vermutet.
Ja, ich meine, es ist ein Stück weit Typsache. Ich erinnere mich zum Beispiel dran, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst an die Geschichte. Ich war mal zu Hause in einem unserer, nicht in unserem endgültigen Haus, in einem der Mietwohnungen, wo wir vorher gewohnt haben. Es war so eine Doppelhaushälfte, Nachkriegs, in den 50ern, 60ern gebaut, in Mosbach am Hang. Und es klingelt an der Tür und davor steht so eine Gruppe, 5, 6, 7 ältere Herrschaften, ganz aufgeregt. Ah, sie sind zu Besuch hier in Mosbach und das ist das Haus, wo sie aufgewachsen ist als Kind, wo wir jetzt wohnen. Ob sie mal, und sie wollte einfach mal Hallo sagen, so, ich bin hier aufgewachsen. Die waren alle so um die 60, vielleicht zwischen 60 und 70, alle in Wanderklamotten. Also die haben wohl den Neckarsteig, sind sie gelaufen und haben gesagt, komm, wir laufen da noch vorbei an dem Haus, wo die eine dieser Gruppe praktisch aufgewachsen wurde. Und ja, ich so, aufgewachsen ist. Und ich so, voll schön, ja, will ich kurz reingucken, mal, ich meine, es ist ja voll spannend, das zu sehen, ja. Und ich fand es voll schön, die war happy, ich war happy, so, weitergezogen. Abends erzähle ich das Benni, der schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Woher willst du wissen, dass das wirklich stimmt und so? Und ich bin halt vom Typ eher so jemand, ich glaube tatsächlich an das Gute im Menschen, grundsätzlich, und bin tatsächlich weniger skeptisch oft. Manchmal dann eher vielleicht auf der Seite, dass ich gar nicht dran denke, dass da jemand auch schlechte Intentionen haben könnte. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man so einen Mittelweg findet. Deswegen finde ich es auch gar nicht so schlimm, dass wir zwei verheiratet sind, weil Benni oft an Optionen denkt, die in meinem Kopf gar nicht existieren. Weil ich denke, ach komm, das kann ja gar niemand so böse sein, weißt du, oder? Und ich glaube, man verpasst auch viel, wenn man immer so skeptisch ist oder immer so ein innerlich in Habachtstellung ist. Trotzdem ist es halt schon so, wir haben es auch dann drüber gehabt im Auto, ist es tatsächlich so, haben wir Erfahrungen gemacht hier, negative, oder ist es so ein Narrativ, das wir einfach angenommen haben und mit unterhalten, dass eben andere uns erzählt haben, hier muss ich aufpassen, und wir haben es noch gar nicht selber ja so war, erlebt. Es ist ja so, ja, also du kriegst...
Nee,
also,
es war ja so, als wir hier ankamen, ja, dass wir auch Horrorgeschichten gehört haben.
Von ganz vielen gewarnt wurden, wie schlimm das ist, ja, und so.
Und ehrlich gesagt, glaube ich Ihnen auch. Aber es sind auch Geschichten, die sind 10 Jahre alt. Und ja, in den letzten 10 Jahren hat alleine die Hospizianer hier so viel bewirkt, dass wir im Endeffekt doch auch vor allen Dingen auf den Ämtern und so, so viel Wohlwollen auch erleben. Ja. Und wir haben ja da auch uns damals, als wir hier frisch ankamen, auch bewusst dagegen entschieden, mit dieser Skepsis auf die Führerscheinstelle zu gehen oder sonst irgendwas, weil wir gesagt haben, wir wollen unsere eigenen Erfahrungen machen und wir sind ja nur positiv überrascht worden. Und das war auf jeden Fall gut so. Und trotzdem jetzt nach 4 Jahren ist da so, auch so viel Skepsis irgendwie entstanden durch persönliche Erfahrung. Ja, trotzdem irgendwo fehlt mir da manchmal so ein bisschen die Balance, weil ich denke, ja, man muss die Skepsis bewahren, aber vielleicht auch irgendwie regulieren.
Ja, also ich habe vor ein paar Tagen mit einer Freundin hier drüber gehabt, dass man ja manchmal auch in so Kategorien denkt, wie die Deutschen, die Peruaner, aber im Prinzip sind es ja alles einfach die Menschen, ja. Also, und es gibt, glaube ich, in jeder Bevölkerungsgruppe Menschen, vor denen solltest du dich in Acht nehmen. Und es gibt Menschen, die sind vertrauenswürdig und die sind liebenswürdig. Und ich glaube tatsächlich, dass das Ziel sehr sein sollte, sich zu lösen von diesem, in auch was Länderzugehörigkeit oder Nationalität angeht, in Boxen zu denken. Natürlich gibt es schon Eigenheiten, die schon sehr länderspezifisch sind. Da fällt einem ja immer grundsätzlich der pedantische Deutsche ein, der alle Regeln einhalten möchte und der doch etwas mehr laissez-faire Peruaner für den Regeln bestehen. Aber halt schön, dass die da auf dem Papier irgendwo stehen, aber man muss sich nicht dran halten. Also es gibt da schon so Tendenzen. Und trotzdem gibt es auch hier Menschen, die furchtbar pedantisch sind, was Regeln angeht. Und es gibt auch hier Deutsche, die sich super freuen, dass sie hier endlich in einem Land leben, wo sie auch mal nicht alle Regeln einhalten müssen und gleich der Nachbar mit dem erhobenen Zeigefinger am Zaun steht. Ja. Also, und das Ziel sollte ja eigentlich sein, den Mensch zu sehen und nicht seine vermeintlichen Eigenschaften ob seiner Nationalität. Ja. Aber es ist schon so, dass wir vor allem im Kleinen, ich meine, im Großen, glaube ich, sind wir noch nie groß auf die Nase gefallen, ja, dass uns jetzt jemand wirklich das Geld aus der Tasche gezogen hätte. Aber da sind wir auch viel, viel, glaube ich, vorsichtiger. Mhm. Aber eben so diese Erfahrungen im Kleinen. Du gehst in den Einladen und fragst, was das kostet. Und du gehst im Nächsten ist es doppelt so teuer oder halb so teuer. Und du denkst dir halt, so, wer von euch beiden sagt mir jetzt gerade den ehrlichen Preis? Mhm. Und das macht was mit dir. Wir haben da ja schon öfters drüber geredet, ja. Oder wenn du am Markt was kaufst und die Frau, du verstehst ja Spanisch und vor dir ist jemand und fragt, was es kostet und du gehst hin und sagst, was es kostet und plötzlich ist es 30% teurer.
Und du merkst es dann, dass sie, du fragst, kurz, was es kostet und dann zögert sie kurz.
Ja, und dann guckt dich an und ach, Gringo, machen wir es teurer, ja.
Und du weißt genau, dieser Moment, diese eine Sekunde, wo sie dir nicht antwortet, braucht sie im Kopf, um jetzt den realen Preis nach oben zu korrigieren.
Ja,
Und es ist dann ja oft auch so.
Es ist oft so, ja. Also es ist ja nicht so, dass das völlig irgendwo hergeholt ist, sondern es ist tatsächlich einfach so, ja. Und das macht einen natürlich ganz normal skeptischer, ja. Also weil du halt ständig diese Erfahrung
hast. Ja, aber weißt du, ich dachte heute Morgen, wo führt das hin? Ich hatte auf YouTube, mein Feed hatte mir ein Video angezeigt, das war ganz kurz, so 8 Minuten. Und es war ein Hisbollah-Kämpfer, der davon erzählt hat, wie ihm Jesus begegnet ist. Der hatte 30 verschiedene Pässe, war dem Islam und vor allem dem radikalen Islam völlig ergeben. Er sagt, er hat in 2 Wochen, alle 2 Wochen den Koran von vorne nach hinten durchgelesen. Er hat alle Gebete eingehalten. Er war ausgebildet für Attentate. Er hatte 30 Identitäten, 30 verschiedene Pässe. Wird irgendwo festgenommen, weil es auffliegt, kommt ins Gefängnis und in diesem Gefängnis begegnet ihm eine Lichtgestalt, die bei ihm in der Zelle vorbeikommt. Er merkt sofort, dass diese Person anders ist als er und diese Person stellt sich als Jesus vor und die sagt zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat die Bibel nie gelesen, also er wusste nicht, dass das ein Zitat aus der Bibel ist und diese Person, mit der spricht er in dieser Gefängniszelle und sie vergibt ihm. Was ich die krasse Story fand dabei ist, er sagte, ich hatte so einen Hass auf die Juden und ich weiß gar nicht warum. Also er war ein ausgebildeter Hisbollah-Kämpfer und er sagt, mir ist bis zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben noch nie ein Jude begegnet. Noch nie. Ich habe also nicht einmal einen Kontakt zu einem Juden gehabt. Im Endeffekt ist Jesus der erste Jude gewesen, der ihm begegnet ist in dieser Gefängniszelle.
Ja.
Ja? Und er sagt, trotzdem hatte ich so einen Hass auf die. Und es war völlig klar, die müssen wir alle vernichten. Also, weißt du, das ist, so weit kann das führen, wenn man diese Skepsis, dieses Narrativ einfach blind übernimmt, was man mal irgendwo gehört hat, und gar nicht eigene Erfahrungen macht. Ich meine, heute ist er der Kontakt mit Juden ist jetzt gerade nach diesem Anschlag, diesem tragischen oder diesem schrecklichen Menschen, diesem verachtenden, menschenverachtenden Anschlag, der da auf Israel verübt wurde, ist er in Israel gewesen, hat mit Familien, die Opfer dieser Attentate wurden, Kontakt mit denen zusammen gegessen und ich meine, schau, was daraus geworden ist. Aber trotzdem, um ein Haar wäre der mit einem Sprengstoffgürtel irgendwo in Israel gelandet oder sonst wo auf der Welt und hätte auch noch gedacht, er tut irgendwas Gutes im Namen seines Gottes. Und das ist halt natürlich das andere Extrem, aber wie kann man auch im Kopf da die Klarheit bewahren? Weil es fängt ja im Kleinen an. Es fängt ja im Kleinen an und das ist ja jetzt nicht nur was Interkulturelles, dass man jetzt sagt, hier, Peruaner, Deutsche, das kannst du ja genauso, dieses Phänomen kannst du ja genauso beobachten auf deiner Arbeit. Wenn du jetzt in Deutschland bist, in Deutschland arbeitest, da gibt es diesen einen Kollegen, vor dem dich alle warnen. Oder da gibt es diesen einen Chefarzt, den einen Oberarzt, wie auch immer. Oder dieser eine Abteilungsleiter oder wie auch immer. Ja, dieser eine Nachbar, der, was man über den schon alles gehört hat. Wie kann man da trotzdem den Blick bewahren? Ich habe mir vorgenommen, als allererstes, und das ist so meine Aufgabe, ich werde euch hoffentlich mal auf dem Laufenden halten hier im Podcast, ich habe mir jetzt vorgenommen, Folgendes zu machen, zu sagen, okay, ich gehe als allererstes Mal, wenn so ein Gedanke kommt, gehe ich als allererstes Mal vom Guten aus und ich springe also auf die Vertrauensseite und nicht auf die Misstrauensseite. Und schau mal, was dann passiert. Ich vertraue zuerst mal drauf, dass es stimmt und versuche diesem Menschen nicht mit Misstrauen zu begegnen, sondern mit Vertrauen. Und das wird jetzt also für die nächsten Wochen meine Übung sein, zu sagen, ich gebe dir als Mitmensch einen Vertrauensvorschuss. Und ich sehe nicht immer überall den Worst Case, ich werde mal dann darüber erzählen, ob das erfolgreich war oder nicht. Aber
wir werden einfach keine größeren Anschaffungen tätigen jetzt in den nächsten Wochen.
Ja, ja, genau. Ja, Lena, haben wir das damit oder sollen wir gleich weitermachen? Weil ich habe so eine Geschichte aus der Klinik, die so gut in dieses Thema passt und wo ich aber auch das erste Mal schon versucht habe, das Misstrauen kleiner zu halten. Und zwar geht es um Folgendes. Wir haben eine Krankenschwester bei uns im Hospital, die hat eine Schwester, die schwer an Krebs erkrankt ist. Die ist Mitte 40 und als sie die Diagnose bekam, war sie Anfang 40 oder gerade 40 Jahre alt. Brustkrebs im metastasierten Stadium mit, also wirklich einer Wachstum durch die Haut durchgebrochen. Und als wir letztes Jahr in den Heimatdienst sind nach Deutschland im September, da bin ich nochmal bei ihr vorbei, die wohnt in einem kleinen Kommunidad hier, da bin ich vorher nochmal bei ihr vorbei und habe mich von ihr verabschiedet, weil ich gedacht habe, die überlebt das nicht mehr. Die hatte während der Pandemie die Diagnose bekommen, hatte in ICA Chemotherapie bekommen, über ein Jahr, kam dann bei uns ins Krankenhaus zur Kontrolle, CT-Kontrolle, und es war so ein fürchterliches CT, dass ich ihr geholfen habe, weil sie auch wahnsinnige Schmerzen hatte dadurch, indem ich ihr Schmerzpflaster besorgt habe und so weiter, Opiate, um einfach diese Schmerzen zu lindern. Aber im Prinzip war dieser Befund damals palliativ für mich. So, sie ging dann aber, weil sie kämpfen wollte, nach Cusco, also von Ica nach Cusco, um dort mit der Chemotherapie weiterzumachen. Die Chemotherapie in Ica war völlig erfolglos und sie hatte aber gehört irgendwie, die haben ein anderes Konzept, andere Medikamente in Cusco, also sie probiert es jetzt da nochmal und die Familie hat eine horrende Summe ausgegeben für die. Also für jede Chemo haben die ungefähr oder fast ein Monatsgehalt hingelegt. Das heißt, die ganze Familie hatte Geld zusammengekratzt, jeder hat irgendwo was hatte, hat der Geld gegeben, das hat irgendwie 900 Sol oder sowas gekostet, eine Chemo, ein Tag Chemo, ja. So, irgendwann wurde das dann, hat sie dann den Antrag durchbekommen, dass es von der Versicherung übernommen wird, also hier die staatliche Versicherung, und von da an hat es dann auch das nächste Jahr der Staat bezahlt und sie hat die Chemo bekommen und jetzt passierte das Unglaubliche. Sie hat also nach diesem Jahr wieder einen CT-Scan bekommen, also ein Jahr Chemo hinter sich. Und dieser Körper ist komplett frei von Metastasen. Kein Tumor mehr. Die Krankenschwester, die kam zu mir auf der Station und sagt, Benjamin, du kannst dir das gar nicht vorstellen. Die ist geheilt. Da ist nichts mehr, gar nichts mehr. Die haben CT-Scan gemacht, keine Metastasen mehr. Die kann aufhören mit ihrer Chemo. Das war vor 6 Wochen. Letzte Woche, also jetzt gerade die vergangenen Tage, kam sie zu uns ins Hospital, weil sie fürchterliche Schmerzen hatte. Wieder fürchterliche Schmerzen hatte. Schmerzmittel und so weiter, ja. Am nächsten Tag dann Ultraschalluntersuchung gemacht und wir stellen fest, Katastrophe. Die ist vollständig durchmetastasiert. Also die hat überall im Bauch Metastasen und zwar große Metastasen. So große, dass die Niere staut, die Ovarien jetzt befallen sind, die Leber durchmetastasiert ist. Und wir stehen da und die Familie ist völlig entsetzt. Sie sagt, ey, vor 6 Wochen haben wir einen CT-Scan bekommen, ein Resultat, wir können das ja selber nicht bewerten, aber wir haben ein Resultat bekommen, wo draufsteht, dass sie geheilt ist. Und jetzt sind 6 Wochen rum und jetzt sehen wir hier die Bilder und die ist völlig durchmetastasiert. Wie kann das sein? Also sie hat diese Bilder genommen, ist gestern nach Cusco gefahren zu ihrer Onkologin, hat ihr die Befunde vorgelegt, so ein bisschen auch, was ist hier los? Ja? Die Onkologin schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, ach, gute Zeit, die Bilder sind vertauscht worden. Die Bilder sind vertauscht worden. Das ist unmöglich. Das CT, den CT-Befund, den sie bekommen haben, und die Echobilder, die ich jetzt hier sehe nach 6 Wochen, das ist völlig unmöglich, das ist ausgeschlossen, das kann nicht sein. Da müssen die Radiologen ihre Bilder einer anderen Patientin zugeordnet haben und die Bilder von der anderen Patientin sind wohl auf ihren Namen da gespeichert worden. Und sie sagt, das Einzige, wie wir das jetzt rauskriegen, ist, sie gehen jetzt sofort nochmal einen CT-Scan machen. Jetzt hat sie aber da in der Klinik ersten Termin für den 5. Dezember bekommen. So lange will sie nicht warten. Das sind ja jetzt immer noch Wochen hin, ja. So dass sie dann gesagt hat, sie lässt es bei uns machen, kam gestern dann direkt vom Onkologen zu Dias Bisiana. Wir haben die Vorbereitung gemacht, damit wir am Montag den CT-Scan machen können. Und sie ist natürlich völlig aufgelöst gewesen. Sie heult und sie saß bei mir dann im Sprechzimmer und sagt, Benjamin, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja? Hm. Die Krankenschwester, also ihre Schwester sozusagen, die ist auch, war völlig aufgelöst. Wie kann das sein, dass die Bilder vertauscht werden? Wie kann das sein? Vor allen Dingen, das ist ja dann die Konsequenz daraus, die Bilder sozusagen von der geheilten Person, ja, die ja ihr zugeordnet wurden, diese Frau hat ja auch ein Resultat bekommen, aber dieses Resultat müsste ja dann heißen, völlig durchmetastasiert, also sie braucht Chemo.
Ja. Yeah.
Und das Ganze war jetzt aber auch schon 6 Wochen her, sodass man also davon ausgehen musste, dass die andere Person schon längst Chemo bekommt, obwohl sie eigentlich laut dem CT-Scan geheilt sein muss. So, meine Lieben, und dann habe ich mir folgende Mühe gemacht. Ich hatte ja ein CT, das ein Jahr alt ist. Und ich hatte jetzt die CD mit dem aktuellen CT-Scan, der wohl von einer anderen Person stammen muss. Und ich dachte mir, bevor ich jetzt in dieses Horn auch blase, wie diese Onkologin, die also ihren eigenen Landsleuten unterstellt, ihr seid zu doof, ein CT richtig zuzuordnen, ja, habe ich gedacht, ich gucke mir jetzt mal beide CT-Bilder an. Und ich vergleiche die. Jetzt muss man dazu sagen, die CT-Bilder von vor einem Jahr und das CT, das sie mitgebracht hat, da war wirklich ein himmelweiter Unterschied. Also der Befund, dieser schriftliche Befund, hat absolut zu diesem neuen CT gepasst. Diese CD, diese Bilder, die ich auf der CD gesehen habe, dieser Körper war frei von Metastasen. Dieser Körper war wirklich geheilt. Mhm. Ja? In diesem Zustand. Aber jetzt war die Frage, ich habe ja diese alten, völlig durchmetastasierten Bilder, die wir vor über einem Jahr gemacht hatten, und ich hatte jetzt die neuen aus der externen Klinik. Ist das der gleiche Patient, also die gleiche Patientin, oder ist es nicht die gleiche Patientin? Und zum einen gab es solche Zusammenhänge, die halt darauf hindeuteten, dass es wohl doch gewisse Gemeinsamkeiten zwischen den Bildern gäbe. Denn zum Beispiel war die gleiche Seite operiert, die gleiche Brust war abgenommen. Ja, also auf dem CT-Scan, das jetzt gerade aktuell gemacht wurde, da war der Tumor auf der rechten Seite operiert worden. Und in diesem CT-Scan konnte man zum Beispiel auch sehen, dass diese Patientin in der Vergangenheit mal die Gallenblase entfernt bekommen hatte. Gut, das sind alles so Marker, wo man sagen würde, kann Zufall sein. Aber Fakt war, dass die Patientin, die jetzt metastasiert vor mir saß und diese Bilder, die vor 6 Wochen gemacht wurden, beides von einer Frau stammten, vielleicht von derselben, vielleicht nicht von derselben, die auf der rechten Seite operiert war, die auf der rechten Seite eine Narbe hatte, die ihre Gallenblase in der Vergangenheit entfernt bekommen hatte. Und dann bin ich mal die einzelnen Knochenabschnitte durch. Hab geguckt, wie sieht man vielleicht in den Knochen irgendwas. Und da sehe ich, in dem CT-Scan von vor einem Jahr, wo der Körper also noch völlig durchmetastasiert ist, einen Lufteinschluss in einem Gelenk, im Sternum, also im Brustbein. Da gibt es ein Gelenk, da ist eine kleine Luftblase, ein kleiner Luftblaseneinschluss. Und da gucke ich mir dieses CT an, das jetzt aktuell auf dieser CD drauf ist, und ich denke, ich sehe nicht richtig. Auch diese Person, die da im Scan lag, hat diesen Lufteinschluss in diesem Gelenk. Ich schaue mir die Leber an, die Leber hat genau die gleiche Form. Und so könnte ich x Beispiele sagen, und ich sitze an meinem Schreibtisch und ich denke mit jedem Mal, wo ich wieder so ein Detail entdecke, boah, die war vor 6 Wochen geheilt. Die Bilder haben die nicht vertauscht. Die Bilder sind nicht vertauscht worden, sondern diese Frau war im CT vor 6 Wochen gelegen, die hat die richtigen Bilder mitbekommen, die ist als geheilt entlassen und jetzt sind 6 Wochen rum und sie ist völlig durchmetastasiert. 6 Wochen. 6 Wochen. Der letzte Beweis war der, dass ich dann gesagt habe, jetzt zeig mir mal bitte deine OP-Narbe von der Mastektomie. Und da gab es einen Punkt in dieser Narbe, der sehr spezifisch war. Nämlich eine Vertiefung der Narbe an einer Stelle. Die Narbe war nicht sauber verheilt. Und ich schaue das an, ich habe das im CT-Scan entdeckt, mhm, und ich schaue mir ihren Körper an und es ist genau, genau so. Diese Frau war vor 6 Wochen geheilt. So, aber dieses Misstrauen der eigenen Kollegin, der Onkologin in Cusco, die sagt, meine Kollegen in der Onkologie sind zu in der Radiologie sind zu doof, die richtigen Bilder zuzuordnen. Denn es ist unmöglich, dass in 6 Wochen so viele Metastasen entstehen. Ja? Auch dieses Misstrauen, dass die ganze Family jetzt mit allen Bildern zu mir kommt, weil sie sagt, wir vertrauen unseren eigenen Landsleuten nicht, zeigt mir schon, irgendwo ist Misstrauen ein ganz großes Thema hier in dieser Gesellschaft. Auch wenn es mir unendlich leid tut, aber diese Frau hat, also kein Arzt hat da irgendwas falsch gemacht. Ja, dieser Arzt, dieser Radiologe, der hat ihr die richtigen Bilder mitgegeben mit dem richtigen Befund. Und die tragische Geschichte ist dabei, dass sie nach nur 6 Wochen ohne Chemotherapie wieder da steht, wo sie vor einem Jahr stand, nämlich völlig durchmetastasiert. Vielleicht ist es aber auch eine gute Botschaft, nämlich wenn die Chemo so erfolgreich war, dann könnte es sein, dass sie mit einer weiteren Chemotherapie weiterleben kann. Wir werden es sehen, wir werden am Montag einen CT-Scan machen und ich werde genau darauf achten, ob diese Marke, die ich jetzt also entdeckt habe und auch so genannt habe, ob ich die wiederfinde. Aber ich wollte diese Geschichte einfach nur erzählen, da ist es mir jetzt das erste Mal gelungen, der weniger Skeptische zu sein. Ja? Also zu sagen, okay, pass auf, jetzt gucken wir uns mal die Bilder an. Ich versuche jetzt, Dinge zu finden, die diese Skepsis der Onkologin, der peruanischen Onkologin, nämlich mein radiologischer Kollege hat hier die Bilder vertauscht, um das zu widerlegen. Und ich glaube, es ist mir gelungen. Trotzdem eine unglaublich tragische Geschichte. Lena.
Benjamin.
Wie war deine Woche, bevor ich noch das ganz große Thema weiter als gedacht aufmache?
Die war kurz, unglaublich kurz. Ich kann gar nicht fassen, dass schon wieder Wochenende ist. Und die Tage hat mir jemand geschrieben, ach, ich höre immer so gerne euren Podcast. Und dann freue ich mich, weil ich mir jedes Mal denke, ach, jetzt hat die Lena mal wieder eine Stunde Zeit, mit Benjamin zu reden. Wie schön, können sie sich wieder auf den neuesten Stand bringen. Wie nett.
Ja, ist aber wirklich so.
Und es ist halt wirklich so, ja.
Die Kaffeetasse hier, Lena sitzt mir gegenüber. Wir einmal erzählen in der uns Woche Geschichten eine Stunde. Von unserer Woche.
Ja. Ja, ich meine, wir versuchen ja auch immer wieder zusammen zu spazieren zu gehen und wir haben uns ja angewöhnt, die Kinder zu Fuß in die Schule zu bringen und dann haben wir noch so 10, 15 Minuten von der Schule bis zur Klinik.
Wenn es nicht regnet.
Wenn es nicht regnet.
Das machen wir nur in der Trockenzeit, ja. Sonst ist hier Katastrophe, die Kinder sind dann als...
Matsche, ja.
Ja, ja.
Genau, aber bisher ging das ganz gut, die meisten Morgenden. Und das ist schon auch sehr wertvolle Zeit, einfach um so kurz mal ein paar Details des Tages abzusprechen. Aber ich habe auch, wir haben so ein Frauenfrühstück einmal in der Woche bei uns zu Hause mit den Missionarsmamas, so ein Gebetsfrühstück. Und habe ich auch gesagt, ich habe die ganze Woche versucht, einkaufen zu gehen im Prinzip. Und jeden Morgen kam was anderes. Also es war so, einmal musste ich ein Kind abholen, einmal musste ich irgendwie kurz in die Schule, weil jemand ausgefallen ist und dann habe ich meine Kinder selber betreut im Deutschraum. Dann hatte ich eine Zoom-Konferenz morgens recht kurzfristig angesetzt und so sind lauter so Sachen und zack ist die Woche rum, ja. Und du denkst dir so, es war doch gerade erst Wochenende, ja. Und so eine Woche war jetzt diese Woche. Es war schön, es war rund, die Kinder sind gesund. Es war jeder erfolgreich in der Schule und so. Also ich mag es ja immer gern, wenn Routinen da sind und ich freue mich auch jetzt über die letzten 7 Wochen, glaube ich, jetzt noch in diesem Schuljahr.
Ja, bloß
es
auf,
gibt
ey.
Noch zwei.
Das ist schon wieder das Jahr.
Also hier endet das Schuljahr ja mit den, also
Weihnachtsferien.
Vor den Weihnachtsferien sozusagen. Ja. Sind noch 2 Feiertage mal dazwischen. Mal der 1. November ist ein Feiertag, da ist ja. Mittwoch, glaube ich, da ist frei. Ja. Und dann ist mal noch der 8. Dezember, das ist ja auch ein Feiertag. Aber sonst sind es keine Ferien mehr. Es ist einfach, es läuft jetzt durch bis zum Ende. Es kommen natürlich dann wieder ein Haufen Präsentationen und Prüfungen und so am Ende des Trimesters. Aber ich freue mich über Routine und es war einmal eine volle Woche, aber auch eine runde Woche. Also es war, ist alles so gelaufen, wie es laufen sollte. Das ist ja auch immer ganz schön. Ja, also an sich hatte ich eine schöne Woche, ausgefüllte Woche. Haben einige Sachen auch geschafft, die schon länger auf meinem Zettel waren. Ja.
Wir haben ja ein größeres Projekt noch zusammen abgehakt diese Woche. Hopp, los ab.
Ja. Ja, also ich bin mal. Ja nicht so der... der Dokumentetyp. Mich stresst es immer ganz arg, wenn man so irgendwelche Dokumente ausfüllen muss, Anträge und sowas. Also ich mache das schon, wenn ich es muss. Also so Kindergeldantrag und so, das sind ja alles Sachen, die sind ja gut. Also es ist ja schön, wenn man das bekommt und wenn man es dann auch ausfüllt und fertig kriegt. Aber es ist doch so, dass ich das manchmal sehr gerne vor mir herschiebe und dann eine definitive Deadline brauche, damit ich es dann auch wirklich erledige. So war es jetzt in dem Fall auch. Unser großer Sohn möchte ja für ein Jahr ins Ausland gehen. Haha. der will ab nächstes Jahr ein Jahr in England zur Schule gehen, um richtig Englisch noch zu lernen, auch wenn er schon sehr gut Englisch kann. Und da haben wir ihn jetzt beworben an der Schule und mussten dafür halt einen Berg an Dokumenten einreichen und Informationen über uns.
Genau,
und
das ist ja die Bewerbung ist ja das eine.
Ja.
Das ist ja das Geringere, die Bewerbung für die Schule, oder? Die Bewerbung für das Stipendium war ja die größere Arbeit.
Ja, genau. Also das kostet natürlich Geld, so eine Schule. Und es gibt die Möglichkeit, dass man sich bewirbt, dass die Schulkosten gesenkt werden oder die Internatskosten, was durchaus auch wünschenswert wäre. Das Ganze für uns auch vereinfachen würde.
Um einfach mal eine Dimension zu nennen. Also in meinem jugendlichen Leichtsinn haben wir den Lukas da angemeldet. Wir haben eine Bewerbung losgeschickt mit der Frage hier, ob das in Frage käme. Also wir haben da noch keine Rückmeldung bisher. Der Prozess läuft jetzt gerade. Und ja, also die Schulkosten für die Schule, die teilen sich in Trimester. Also ist es im Prinzip das, wenn da ein Preis steht, ja, dann ist das nicht der Preis für das Jahr, sondern es ist der Preis für ein Trimester. Also auf gut Deutsch, um ein Jahr dort zu sein, kostet es dreimal so viel. Das war die erste Überraschung für mich. So, und dann haben wir jetzt ihn angemeldet, um einfach zu fragen, die verteilen Stipendien und wir wollen es dem Lukas natürlich ermöglichen, dass er auf diese Schule kann. Ihr wisst ja, die länger unseren Podcast hören. Ursprünglich wollte er nach Kanada, aber unser Kontakt in Kanada, der Volker, der ist ja tragischerweise verstorben und dann gab es eine Planänderung. Wir haben in England Missionare, die zeitgleich zurückgehen würden, die könnten sich dann um Lukas kümmern. Deswegen kam auch die Schule dann da in der Nähe in Frage. Ja, und jetzt haben wir eben für das Stipendium, ich sage mal so, die Hosen runterlassen müssen. Wie viel Geld haben wir? Wie viel Einkommen und so weiter? Und ich sage es mal so, ich war selber überrascht, wie wenig.
Ja, es war mal interessant, also die Zahlen so definitiv zu sehen.
Diesen Kosten entgegensteht, um es mal auf den Punkt zu bringen. Also die Schulkosten für das eine Jahr sind ungefähr so viel wie mein Brutto-Jahresgehalt. Brutto. Also nicht netto, brutto. Sodass wir jetzt bei dem Antrag, da sollte man dann draufschreiben, was man denn so denkt, wie viel Support man denn bräuchte vom Stipendium, wir dann halt mal draufgeschrieben haben, halt 90%. Ja. Also ich hatte mir kurzfristig überlegt, ob wir 100% draufschreiben, weil im Prinzip ist es ja völlig utopisch. Aber selbst wenn wir 90% Support bekommen würden, reden wir da, glaube ich, immer noch irgendwie von monatlich. Lass mich lügen, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber vielleicht 700-800 €. Wenn wir einen Support bekommen von 90%. Also vielleicht war das hochgegriffen, aber ich denke mir, ich habe mir auch wieder gedacht, weißt du, wenn du kein Geld hast, musst du ja auch keine Sorgen ums Geld machen. Und am Ende hat Gott uns hierher gerufen, er hat uns bis heute hier versorgt. Ja. Bis heute. Es gibt überhaupt keinen Grund, zu zweifeln, wenn er dieses Wunder tut, dass er Lukas diese unglaublich tolle Bildung bekommt, dann wird er wieder ein Wunder tun.
Ja.
Und wenn nicht, dann nehmen wir es auch aus seiner Hand. Aber wir gehen auch da wieder all in und sagen, Gott, wir brauchen von dir ein Versorgungswunder, denn wir können das nicht leisten. Der Lukas kann sich das natürlich auch nicht leisten. Diese Summen, das, was wir irgendwie zusammenkratzen könnten, machen wir. Aber für den Rest, für die restlichen 90%, da brauchen wir dich. So, und jetzt beginnt wieder eine neue Geschichte. Und wisst ihr, das ist so das, manche, Diese Woche habe ich eine Nachricht von jemandem bekommen. Der hat gesagt, ich habe 70 Seiten in deinem Buch gelesen und boah, was du alles mit Gott erlebst und was weiß ich. Aber ich sag's euch, das ist eben die andere Seite. Das ist die andere Seite. Dass wir immer wieder herausgefordert sind, Gott zu vertrauen, dass er das Unmögliche möglich macht.
Ja.
Und erstaunlicherweise auch sehen, dass er es macht. Natürlich wird es eine tolle Geschichte für ein Buch, wenn der Lukas da auf die Schule geht. Aber dafür ist es nicht da, sondern es wäre für mich wieder einmal mehr ein Liebesbeweis Gottes, dass er sagt, ich hab die Rechnung gemacht. Und ich weiß, was es kostet. Und natürlich wollen wir die beste Bildung für unsere Kinder. Und das wisst ihr auch, das ist ein Fokus, ein ganz großer Fokus für uns. Und wir tun alles, was wir tun können hier. Und es wäre natürlich ein absolutes Geschenk für den Lukas, wenn er nach England kann, auf das Internat. Mal sehen, wo es hingeht. Und wenn wir diese Zusage bekommen, dann ist es für mich ein absolutes Wunder, dass wir, dass ja auch mal wieder jemand, in dem Fall jetzt dann in England mit dem Stipendium, sieht, dass, was wir tun und diese Arbeit einfach auf diese Weise unterstützt.
Ja. Und ich habe auch zum Lukas gesagt, Lukas, vielleicht ist jetzt auch der Zeitpunkt gekommen, wo du schon anfängst zu lernen, dass Gott eben nicht nur deine Eltern versorgt, sondern auch dich.
Ja.
Weil das ist ja auch ein wichtiger Schritt. Man kann so mitlaufen im Haushalt seiner Eltern. Es ist ja schön, dass Gott uns als Familie versorgt und so weiter. Aber wenn du lernst, dass er auch dich persönlich versorgt, ganz persönlich dein liebender Vater im Himmel sozusagen, der dich sieht und der auch weiß, was du brauchst und was dir gut tut, das ist so wichtig, dass unsere Kinder das auch mitnehmen und verstehen. Und wenn es nur dafür ist, dass er erlebt, hey, Gott ist auch für mich da. Ja,
und wenn die Tür zugeht, dass er erlebt, wie Gott eine andere Tür aufmacht.
Ja.
Auch das sehe ich immer noch als Möglichkeit.
Ja.
Ja, ich habe es ja schon angesprochen, Thema Buch. Und damit endet auch dieser Podcast. Meine Lieben, es sind noch 10 Tage, 1. November. Dann werdet ihr auf unserer Webseite die Möglichkeit bekommen, unser neues Buch zu besorgen. Denn Weiter als gedacht ist fertig. Es ist das Buch, das Geschichten erzählt der letzten zwei Jahre, was wir so erlebt haben im Heimatdienst, was wir hier in Peru erlebt haben, Patientengeschichten. Und es ist ja immer so ein Selbstlob, gell, Lena? Aber
ich kann es ja sagen.
Sag du es.
Es ist das beste Buch, das du bisher geschrieben hast.
Ich finde,
es ist wirklich gut geworden. Es macht mir wirklich
selber Spaß, das Buch zu lesen. Ja. Ich lese es im Moment den Kindern als Gute-Nacht-Geschichte vor. Und auch denen gefällt es. Also das ist immer ein gutes Zeichen, wenn sie nicht gelangweilt dann schon mal einschlafen, sondern wissen wollen, wie die Geschichte zu Ende geht. Und das, was ich so crazy finde, ist, einige Geschichten haben die ja auch selber mitgeschrieben. Und ich finde es so süß, wenn meine Kinder dann meine Bücher in die Hand nehmen und diese Geschichten dann lesen. Der Elias hat in Urlaub, welches Buch nehme ich? Ach Papa, Der Aufbruch, dein Buch, das nehme ich mit, das lese ich. Und dann hat er es auch im Urlaub gelesen. Also ich finde es, dafür habe ich es auch gemacht. Und ich finde das toll, dass sie das auch so annehmen. Und ihr wisst ja, ich schreibe gegen das Vergessen, weil man doch dann immer wieder vergisst, was Gott schon getan hat. Und wenn man es festhält, dann kann man auch zurückblicken und sagen, okay, wenn du das damals für mich getan hast und wenn du uns damals versorgt hast, dann wirst du uns dieses Mal auch wieder versorgen. Und ja, so ist es natürlich immer eine Herausforderung, so ein Projekt fertig zu machen, aber es fühlt sich dann noch immer gut an. Wenn ich es dann in den Händen habe und Cover to Cover dann durchblättern, es ist einfach ein tolles Gefühl, ja, so ein Projekt dann abgeschlossen zu haben. Und wie gesagt, ab 1. November auf unserer Homepage missionsarzt.de, da gibt es im Shop. Am 15. werden wir wieder unseren Newsletter verschicken, also an alle unsere Unterstützer, das kann ich euch schon mal sagen. Da wird auch so eine kleine Möglichkeit drin sein, das Buch günstiger zu bekommen. Bitte, wenn ihr warten wolltet, bis zum 15. November ist auch völlig in Ordnung. Mein Ziel oder unser Ziel ist, mit diesen Büchern Menschen zu inspirieren, von dem zu erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. Das sind Augenzeugenberichte und spannende Berichte. Also wenn du auch ein Weihnachtsgeschenk für einen Freund, eine Freundin suchst, dann schreib dir das schon mal auf den Zettel. Es gibt jetzt ein neues Buch von den Zayas. Weiter als gedacht, wir werden zum 1. November da an den Start gehen. Also das sind dann noch 6 Wochen bis Weihnachten. Kannst du dir gerne auf den Zettel schreiben und dieses Buch liest sich gut. Du hast also 6 Wochen Zeit, das selber zu besorgen, einmal zu lesen und dann gerne 10 weitere Exemplare in deinem Freundeskreis zu verschenken an Weihnachten. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es ankommt. Ich bin gespannt, freue mich auch auf Rückmeldungen von euch, wenn ihr irgendwas uns mitteilt, wenn ihr dieses Buch gelesen habt. Also schreibt euch auf, ab 1. November gibt es bei uns im Shop. Und ja, Lena, auch wenn jetzt noch wenige Minuten bis zur vollen Stunde sind, ich bin durch.
Ich auch sowas von. Also es ist jetzt hier gleich 11 Uhr und ich habe noch nicht gefrühstückt. Ich habe es vorgezogen, heute auszuschlafen. Ich bin jetzt gerade überlegen, lohnt sich es überhaupt noch? Oder machen wir was Gescheites zum Mittagessen?
Aber ich mache jetzt erst Visite.
Und Samstag dann was Gescheites zum Mittagessen ist auch so eine Sache. Der Samstag tröpfelt bei uns immer so vor sich hin. Was schön ist, ich liebe es. Ist eigentlich so, heute ist auch ein bisschen bedeckt, eigentlich wäre heute so es ist Suppenwetter.
Was ist es?
Suppenwetter.
Suppenwetter. So. Es ist so ein bisschen herbstlich
fast. Ja,
ist
voll schön.
Ja, wenn der Anfang der Regenzeit ist, dann bläst ja auch so viel Wind, also das ist auch so stürmisch. Und durch die Trockenzeit sind auch viele Blätter dann runtergefallen, dann weht es auch die Blätter so rum. Also,
es hat so einen Hauch von Herbst.
Es hat so einen Hauch von Herbst, ja. Dabei ist es ja sozusagen...
Ist jetzt Frühling.
Ist Frühling, ja. Aber von der Emotion her ist es so ein Hauch von Herbst. Ja,
wir sind halt innerlich immer noch auf deutsche Jahreszeiten geprimed. Und mir fehlt auch der Herbst wirklich. Also, ach, meine Freundin hatte die Tage ein Bild von ihrem Sohn auf dem Spielplatz im Status, halt in Gummistiefel und so Herbstsonne, die Blätter auf dem Boden.
Man idealisiert.
Ja, aber ich habe es auch in Deutschland total geliebt. Im Herbst durch den Wald oder mit den Kindern rumstiefeln, Kastanien sammeln. Ja, ich meine, was man natürlich nicht vermisst, sind die tagelangen Regenfälle oder sonst irgendwas. Aber deutscher Herbst kann schon was. Oder Lena, deutsche Jahreszeiten.
Ja, da fallen mir noch zwei ganz kurze Anekdoten ein dazu. Ja?
Zack.
Also die erste Anekdote ist, die hatte ich total vergessen, aber das wollte ich dir ja noch erzählen und du hast es ja irgendwie am Rand auch mitgekriegt. Ich hatte hier bei mir drüben in unserem kleinen Studio Süßigkeiten stehen. Und ich komme hier rüber mit Socken, laufe durch dieses Zimmer und plötzlich habe ich nasse Socken. Und ich denke mir, sag mal, hat da jemand hingepingelt? Und dann gucke ich das an, dann, nee, das sieht eher aus wie ein Fußabdruck. Mein nächster Gedanke, wie kommt dieses Wasser hier an den Tisch? So. Und dann bekomme ich raus, dass mein kleiner Sohnemann vor ein paar Minuten hier geduscht hat, also im Nachbarzimmer geduscht hat. Und dann pfeife ich ihn her und frage ihn direkt, sag mal, wie viel von diesen Süßigkeiten hast du dir denn geklaut? Und dann war auch überhaupt keine Diskussion. 3.
Also man hat die Fußspuren vom Bad jetzt an den Schreibtisch verfolgen können, die nassen.
Er war natürlich wieder der Meinung, Mist, der Papa sieht auch wirklich alles. Also der Papa kriegt alles mit und dabei war es nur...
Seine Fußspuren haben ihn verraten.
Die Fußspuren, die aus dem Bad bis zu den Süßigkeiten gingen. Die ihn verraten haben. Ich habe natürlich meine Strategie nicht verraten. Ja, also er
hat auch keinen Ärger gekriegt.
Nein, natürlich nicht. Aber der Papa hat die Süßigkeiten nachgezählt, weiß also ganz genau, wo der Süßigkeitenstand war, also wie viel da noch da war und wie viel jetzt noch drin ist. Ja, was aber natürlich nicht der Fall war, sondern ich war einfach nur aufmerksam. Und das andere, Lena, die andere Geschichte, da muss ich auf jeden Fall unsere Zuhörer auch noch mitnehmen. Ich fasse es nicht, aber bei uns laufen schon Weihnachtslieder.
Na klar, ist doch fast schon November.
Leute, wir haben wir haben 21. Oktober heute Aufnahme, ja? 21. Oktober und diese Woche komme ich nach Hause und es laufen daheim schon Weihnachtslieder.
Sollte ich mal bei mir im Auto mit unterwegs sein? Ich habe extra ein paar Playlists runtergeladen. Ja, also wer mich kennt, ich liebe einfach Weihnachten und hier muss man etwas härter arbeiten, um in Weihnachtsstimmung zu kommen, weil wenn halt am Tag irgendwie strahlend blauer Himmel und Sonnenschein ist, ist die Stimmung, kommt man da nicht so gut rein. Deswegen freue ich mich immer über so Tage wie heute, wo es ein bisschen bedeckt ist oder die Tage hat es mir so richtig schön gestürmt morgens und es war einfach so super gemütlich. Da hätte ich am liebsten anfangen, Plätzchen backen. Ich fange auch schon wieder an, hier Kerzen anzumachen. Ich muss mich immer bremsen, dass ich bis, wir tun traditionell am 1. November-Wochenende eigentlich anfangen, Plätzchen backen. Ist ja nicht mehr lang dahin. Nach Weihnachten will ich dann auch keine Plätzchen mehr sehen. Aber ich meine, es sind ja nur ein paar Wochen dann bis Weihnachten,
ja,
weißt du? Also
ja.
Das muss man ja schon dann zelebrieren.
Aber ich bin mir sicher, dass niemand, der uns hier zuhört, daheim schon Weihnachtslieder
hat. Oh, da schätzt du die Menschheit aber komplett falsch ein. Nein.
Ihr dürft uns gerne mal schreiben, ob ihr auch schon Weihnachtslieder hört oder nicht.
Hallo, ich meine, es ist Oktober, ist auch schon Zeit, Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Ich wollte nur mal sagen, weil es sind immer viele Wochen bis Weihnachten.
Ja, ja, also können Sie ja. Dann weiter als gedacht, ab 1. November im Shop. Siehste? In diesem Sinn, meine Lieben, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.
Macht's gut.